Hallo und herzlich willkommen bei What's Chippening, dem Podcast, der einmal wöchentlich Halbleiter-News erklärt und einordnet. Ihr hört Folge 29 und das sind unsere Themen. IPCEI News und Sachsens LOI für AI Gigafab. Patentkrieg um Huawei. Außerdem in dieser Folge: Continental gründet Einheit für Halbleiter und Elektronik, Nordic Semiconductor übernimmt Memfort, Texas Instruments plant 60 Milliarden Dollar Investment und Neuigkeiten vom Fraunhofer ISIT sowie Fraunhofer IZM ASSET. Mein Name ist Julia Nitschner und gemeinsam mit Frank Bösenberg, dem Geschäftsführer des Silicon Saxony, spreche ich wie immer über die wichtigsten Halbleiter-News der Woche, damit ihr bestens informiert ins Wochenende und natürlich vor allem aber auch in die neue Woche starten könnt. Bleibt also dran, es lohnt sich. Hi Frank, guten Morgen. Bis ja heute super zeitig. Es ist kurz nach 7. Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Und vor allem, was ist dein Wort der Woche?
Ja, hallo Julia. Erstmal willkommen zurück aus dem Urlaub. Ich bin noch ein bisschen müde zugegebenermaßen. Ansonsten war alles ganz super, wie immer. Mein Wort der Woche ist diesmal Puzzle. Warum viele kleine Dinge setzen sich manchmal zu einem großen Bild zusammen. Wenn man das aber nicht hat, bleibt es eben nur Bruchstücke, mit denen man nichts anzufangen weiß. Das ist so ein bisschen, ja, mein Gefühl manchmal bei ein paar Leuten diese Woche. Aber genug dazu. Was ist denn dein Wort der Woche und wie war dein Urlaub?
Mein Urlaub war ganz wunderbar. Mein Wort der Woche ist diesmal Unabhängigkeit. In diesem Sinne auch nochmal vielen Dank für letzte Woche. Ihr habt das echt souverän gemacht. Es war schön, euch zuzuhören. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Susi. Da habe ich mich wirklich unabhängig gefühlt und ja, bisschen passt auch zu den News dieser Woche. Ich bin mal gespannt, was du vielleicht noch durch die Blume sagst, was du mit deinem Puzzle und den fehlenden Informationen genau meinst. Mal gucken.
Ja, danke. Danke auch von meiner Seite nochmal an Susi und danke auch an das Tonstudio. Sorry, dass wir euch diesmal nicht nutzen und Julia den Schnitt wieder machen muss. Dafür bleiben wir als Podcast aber erstmal werbefrei. Aber wir wollen nicht über unser Geld oder unsere Geschäftsmodelle sprechen, sondern über News aus der Halbleiterwelt. Also Julia, lass uns mal loslegen.
Genau, wir starten mit der News zum neuen IPCEI. Du warst bei dem Info-Event dabei, du hattest es letzte Woche angekündigt. Was hast du denn als wichtigste Information vom Event mitgenommen?
Ja, also erstmal muss ich fairerweise zugeben, dass ich nur mit halbem Ohr zuhören konnte. Ich hatte parallel noch ein anderes Webinar, aber ich war mit drin, wollen wir mit angeschaut, auch danach nochmal. Es wurde das IPCEI als Förderinstrument allgemein vorgestellt. Wir verlinken auch den Foliensatz. Der ist, wenn man weiß, wo er zu finden ist, auch zu finden, aber ansonsten ein bisschen versteckt. Und wie gesagt, allgemeine Vorstellung des Förderprogramms IPCEI, Important Project of Common European Interest, und speziell des neuen IPCEIs für Mikroelektronik, Kürzel AST, Advanced Semiconductor Technologies.
Ja, wir kommen ein bisschen zu den Inhalten. Bei solchen Förderprogrammen geht es ja immer darum, über eine Förderung, und zwar über das Beihilfegesetz hinaus, private Investitionen anzureizen. Also beim ersten IPCEI hat der Bund 18 Unternehmen damals gefördert mit fast 1 Milliarde Euro, woraufhin die Unternehmen ihrerseits zusätzlich 2,6 Milliarden Euro in Forschung, Entwicklung und Umsetzung investiert haben. 2023 gab es dann das eben zweite IPCEI zum Thema Mikroelektronik. Das hieß Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien. Da hat der Bund dann sogar 4 Milliarden Euro investiert, also viermal so viel. Was ich jetzt nicht gefunden hatte, waren die privaten Investitionen, die das bis jetzt, das IPCEI 2 läuft ja noch, hervorgerufen hat. Hast du dazu irgendwas gefunden?
Ja, dann schau mal in den Foliensatz rein, den verlinken wir ja mit. Da steht es drin, 10 Milliarden sind zumindest angestrebte Investitionen. 26 geförderte Unternehmen in Deutschland und Ziel sind 3.200 direkte und 16.000 indirekte Arbeitsplätze aus diesem IPCEI 2. Aber das ist, wie gesagt, im Foliensatz mit drin, weil es ja allgemein auch um die IPCEIs ging.
Ah ja, spannend. Mache ich auf jeden Fall. Gibt es denn jetzt für das Neue schon einen konkreten Subventionsrahmen? Wurde also gesagt, wie viel Geld das BMWE investieren wird?
Also ich kann offen gesagt nicht komplett ausschließen, dass es gesagt wurde.
Okay.
Aber in den Folien steht nichts. Es steht auch explizit drin, Haushaltsvorbehalt etc. etc. Also nein, gibt noch keinen Rahmen. Wenn ich jetzt mal eine Schätzung abgeben würde, müsste man schon sagen, müsste sich ungefähr im Rahmen des letzten bewegen. Aber das ist echt schwer zu sagen, weil 4 Milliarden Förderung ist zur Einordnung. Das vorhergehende IPCEI wäre ja doppelt so viel, wie zumindest angekündigt wurden für den CHIPS Act Core, den es ja auch noch gab sozusagen, 2 Milliarden. Die Summen bleckern sich also zusammen. Keine Ahnung, irgendwas zwischen 1 und 10 Milliarden wird's werden, aber ist noch unklar.
Ja, du hast jetzt den Chipsack angesprochen in der Folge 3 unseres Podcasts, also so ziemlich am Anfang, und zwar am 29. November hatten wir schon mal über das Mikroelektronik IPCI gesprochen, und zwar das erste. Das wurde damals nämlich offiziell beendet. Wir haben damals auch grundlegend die Unterschiede zwischen IPCI und dem EU-Chipsack besprochen. Dort ist damals gesagt, IPCI ist also ein First Industrial Deployment, also das heißt weltweit erste industrielle, ja, wie sagt man das, erstes industrielles Ausrollen, oder?
Genau, erste industrielle Anwendung, und zwar wirklich weltweit, im Gegensatz zu dem Chips Act, wo es quasi nur neu sein muss für Europa.
Genau, also wenn ihr das näher wissen wollt, hört in die Folge nochmal rein. Was mich jetzt interessieren würde, wurde denn jetzt mit dem neuen IPCI nochmal der strategische Fokus geändert? Also wurden zum Beispiel auch konkrete Ziele benannt, die jetzt erreicht werden sollen, und wie integriert sich das auch mit dem bestehenden Chips Act?
Also die Ziele der IPCI sind gleich und übergeordnet. Gibt auch der IPCI zu Wasserstoff etc., das ist quasi technologische Vorherrschaft oder technologischer Fortschritt in Europa. Was gezeigt wurde jetzt, ist auch mit drin im Foliensatz, Folie 35, um genau zu sein, sind die Technologiefelder. Und da soll es natürlich eine Ergänzung, eine Weiterentwicklung zu den IPCIs sein, die es schon gab. Also aktuell steht drauf KI-Chips und Acceleratoren, Chiplets und Heterointegration, Silizium-Photonik, Sensoren, Ultra-Wide-Bandgap und sichere Kommunikation. Das sind Technologiefelder, und man sieht ein bisschen die Anknüpfung auch zu den Pilotlinien, die es gibt auf EU-Ebene. Und dann gibt es noch sogenannte Querschnittstechnologien als Enabler, EDA, also Design Automation, Front- und Backend-Prozesse, kann alles Mögliche sein, Advanced Packaging, Produktions- und Metrologieanlagen, Materialien und Rohwaferherstellung als sogenannte Querschnittstechnologien. Also tatsächlich relativ breit in der Wertschöpfungskette, aber genau dieser Scope, also was soll inhaltlich gefördert werden, ist aktuell noch in der Definitionsphase, sowohl innerhalb Deutschlands als auch auf der EU-Ebene. Die Zeitleiste dazu ist auch mit dem Foliensatz, und da kann und soll man sich aktuell also auch noch einbringen.
Okay, aber hattest du das Gefühl, dass es jetzt trotzdem ein bisschen mehr Strategie dahinter gibt? Also warum sind es jetzt genau die Themen und nicht andere? Wurde dazu was gesagt?
Es gab schon Konsultationen. Man hat also schon mit Leuten gesprochen. Und das ist für mich so ein Problem dieser Themenfindung auf der europäischen Ebene. Wenn Themen immer in Konsultation mit den sogenannten Stakeholdern definiert werden, dann werden natürlich überwiegend Themen auf die Agenda kommen, wo es schon Akteure gibt. Keine Themen, zu denen wir noch gar keine Akteure haben. Also das Thema Memory, ja, wir hatten ja in einer der letzten Folgen über einen möglichen Speicherhersteller gesprochen.
Ja.
Thema Memory spielt hier keine Rolle, ist aber auch nicht verwunderlich, weil da gibt es einfach ganz wenige, die in so einem Konsultationsprozess sagen könnten, Mensch, Memory ist total wichtig für Europa. Und meine Einschätzung zu den Themen ist, man hat also mit den Leuten gesprochen, die es gibt oder die was machen wollen schon, und hat damit sicher gute Felder adressiert. Ein komplett vollständiges Bild, insbesondere auf Lücken, die es vielleicht zu füllen gibt, sehe ich noch nicht so richtig. Das ist vielleicht ein Link zu dem Puzzlebild, aber vielleicht fehlen mir auch ein paar Puzzlebausteine.
Naja, gut. Also ich sag mal, Bestehendes erstmal stärken ist ja vielleicht kein schlechter Ansatz, aber dieser strategische Rahmen dahinter wäre schon nicht schlecht. Was mich da in diesem Kontext noch interessiert, wenn man jetzt sagt, First Industrial Deployment, das heißt ja auch, dass man überhaupt wissen muss, was irgendwo an anderen Teilen der Welt schon industriell produziert wird. Das ist ja aber gar nicht immer so einfach, ne? Nicht alle Märkte sind gleichermaßen transparent. Wie prüft die EU sowas?
Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Das prüft also BME und EU, konkret DG Competition und auch mit fachlicher Einschätzung DG Connect. Und wie prüfen die das? Tja, ich würde mal sagen, recht gründlich. Mehr kann und möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Also es war tatsächlich auch jemand von DG Competition mit dabei. Wie sie es im Einzelfall prüfen, keine Ahnung. Ne? Also die Kriterien stehen mit drin im Foliensatz, aber wie es da machen, weiß ich wirklich nicht.
Gut, kommen wir zu einem Thema, das du vielleicht beantworten kannst. Timing, wann soll es losgehen? Und ja, was wurde sonst noch so in Bezug auf Timing gesagt?
Ja, also losgegangen ist es schon mit dieser Infoveranstaltung. Es gab auch schon vorher Konsultationsprozesse, auch mit Verbänden. Wir sind nach dieser Logik also kein Verband, denn wir waren zumindest nicht in irgendwelche Konsultationen eingebunden. Aber es soll keine Beschwerde sein. Wie geht es weiter? Am 3.7. soll es wieder ein Webinar geben und da soll noch eine Einladung verschickt werden. Also ich habe gestern, heute Nacht, wie auch immer, nochmal alles durchgesucht, ob ich einen Link finde zu dem Webinar am 3.7., das ist ja nächste Woche, habe ich leider nicht. Am 21.7. ist aber Rückmeldefrist für quasi eigene Projektideen im Sinne von Scope noch erweitern. Also
genau.
Das ist ein ganz wichtiges Datum. Und ansonsten ist zweimal Oktober wichtig, also Oktober 25 quasi diese Vorplanung dann hier abgeschlossen. Und richtig losgehen wird es aber erst im Oktober 26. Also wie gesagt, eine Zeitleiste, Folie 10 und Folie 38 im Foliensatz. Gerne mal reinschauen. Es ist dann doch wieder ein bisschen ernüchternd, wie lange es dauern wird, bis wirklich erste Projekte eine Prä-Notifizierung haben. Also, bis wir dann wirklich echte Ankündigungen sehen, dann fließt noch ganz schön viel Wasser die Elbe runter.
Ja, wir setzen den Link mit in die Shownotes, weil wir gerade bei Dingen sind, mit denen sich Europa zumindest aber im Technologiewettkampf unabhängig oder naja, sagen wir unabhängiger machen will, also erstmal im Sinne von einer Willenserklärung. Silicon Saxony, also wir, hat eine Interessenbekundung für einen Satellitenstandort der deutschen AI Gigafab abgegeben, die in Heilbronn entstehen soll. Wir hatten ja über das AI Gigafab Konsortium bzw. das Projekt IP AI rund um den Lilly-Gründer Dieter Schwarz, Quant-Erbin Susanne Klatten, die Stadt Heilbronn und Unternehmen wie zum Beispiel Porsche, Aleph Alpha, aber auch die Deutsche Telekom gesprochen. In diesem Kontext hattest du auch gesagt, dass die europäischen AI Gigafabs eben keine Nvidia-Einkaufstour werden dürfen. Was soll also der konkrete Beitrag dieses Satellitenstandorts sein und wie kann Silicon Saxony als Standort die Gruppe mit Blick auf Halbleiter sinnvoll ergänzen?
Ja, das ist gar nicht so sehr die Standortwerbung, sondern es ist eher der Gedanke, ich will es wirklich nur ganz kurz einordnen, weil wir eher über allgemeine News sprechen wollen. Der Ansatz ist, dass in den AI-Gigafabs europäische Technologie quasi verpflichtend mit eingesetzt oder wenigstens mitgedacht wird, wenigstens vielleicht in der nächsten Ausbaustufe. Wenn man so will, und das nochmal der Link auch vorher zu den IPCI, könnten die IPCI ja Brückenprojekte sein, also ich habe es vorhin gesagt, Technologiefeld, KI-Chips und Akzeleratoren. Man kann also ein First Industrial Deployment eines KI-Chips aus dem IPCI theoretisch in einer AI-Gigafab machen. Aber so wie die Ausschreibungen jetzt laufen, ist das einfach nicht verpflichtend. Und es fehlt einfach die Verknüpfung zwischen verschiedenen auch Förderinstrumenten. Und unser Claim als Silicon Saxony ist dort einfach, ja, de facto, das Fachwort heißt Local Content Requirement, wenigstens drüber nachzudenken, da gleichzeitig mit der Errichtung der AI-Gigafabs auch eine europäische Zulieferkette bis runter zum Chip-Manufacturing im besten Fall zu stärken und mindestens mitzudenken und eben auch Akteure, die schon unterwegs sind in der Richtung, potenziell mit zu berücksichtigen. SpinCloud hat unseren LOI sozusagen oder EOI, Expression of Interest, mit unterstützt und auch Flex Semiconductor aus Aachen. Also keine rein sächsische Geschichte, sondern ja, europäische innovative Halbleiter-Technologie, sag ich mal.
Und eine Idee, wie viele Puzzlesteine dann ein größeres Bild ergeben können, um sich am Ende unabhängiger zu machen.
Genau.
Ja, genau. Dann kommen wir zur zweiten News. Und zwar liefert sich Huawei mit MediaTek gerade einen internationalen Patentstreit. Und der wird jetzt auch vor dem Europäischen Patentgericht, dem UPC in Mannheim, ausgetragen. Parallel laufen Verfahren in China und Großbritannien. Warum also dieser europäische Schauplatz? Huawei ist ja ein chinesisches Unternehmen, MediaTek ein taiwanesisches. Also wieso trägt man das jetzt hier aus?
Ja, also ich hab da 3, 4, 5 Artikel drüber gelesen, sind also schon länger in Disputen über Lizenzen etc. und haben jetzt dann über ihre Tochterfirmen, und ich meine Huawei, hier Telefone davon, also es gibt auch Huawei Deutschland, ne? Ich war mit denen schon in Kontakt. Wir sagen, sie sind alle global verbreitet und wenigstens die Produkte treffen also auch in anderen Märkten und an anderen Gerichtsbarkeiten aufeinander. Und warum jetzt dann einzelne Gerichtsorte ausgewählt werden, kann ich nicht sagen, bin kein Jurist. Aber in dem einen Artikel war, wer welche Anwaltskanzlei wo wie geheiert hat. Also recht komplexes Thema auf einem Feld, auf dem ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung habe.
Klingt auf jeden Fall kompliziert. Kommen wir mal zum Inhaltlichen. Da geht es ja eben um 5G-Technologien. Und die Frage, du hast gesagt, von Lizenzgebühren. Also Huawei will konkret diese Lizenzgebühren nicht mehr am Preis des Smartphones festmachen, sondern direkt am verbauten Chip. Was würde das für die Branche bedeuten? Und warum sorgt gerade dieses Modell jetzt irgendwie für Aufregung?
Ja, also das würde ich tatsächlich so noch nicht überbewerten. Also weiß auch noch nicht, was da jetzt die Gerichte entscheiden. Man sagt ja, vor See und vor Gericht bist du in Gottes Hand, ne? Also
Okay.
was da wirklich rauskommt, keine Ahnung. Mal ein bisschen zur Einordnung. Also alle größeren Halbleiterfirmen, wir haben ja über das Buch gesprochen, ASML Focus, ne? Auch für ASMLs, und die haben auch große Patente oder Patentfamilien, also wirklich viele, viele, viele Patente. Und ab und zu nutzt man so einen Patentkrieg eben auch mal in Auseinandersetzung. Also prinzipiell ist das, wollen ja nie so viele Rüstungsvergleiche machen, aber es ist ein großer Abschreckungswettbewerb eigentlich auch wechselseitig, indem man Patente hat. Auch hier ist es so, MediaTek und Huawei haben beide Patente und werfen sich wechselseitig quasi Patentverletzungen vor. Mal sehen, wie das ausgeht. Zum Schluss geht es immer auch um Geld und sich da zu einigen, aber der Hinweis hier, große Halbleiterfirmen haben Patente oder Patentfamilien und früher oder später kommt es zur Auseinandersetzung oder eben auch nicht, wenn man wirkungsvoll abschrecken kann mit der Nachricht, dass man genug Patente hat, um auch dagegen zu schlagen. Aber wie gesagt, ist am Ende des Tages ein juristisches Thema, wollen wir ja nicht extrem vertiefen.
Gut, kommen wir zur ersten Kurznews. Und zwar stellt sich das Unternehmen Continental neu auf. Der gesamte Automotive-Bereich wird als eigenständiges Unternehmen ausgegründet und heißt künftig Aumovio. Fokus liegt dabei auf Elektroniklösungen fürs autonome Fahren und softwaredefinierte Fahren. Teil davon ist jetzt auch eine neue Geschäftseinheit für Halbleiter-Design. Die heißt ASS, also Advanced Electronics and Semiconductor Solutions. Entwickelt wird im Fabless-Modell. Das heißt, man braucht einen Fertiger, der soll GlobalFoundries sein. Was ich mich jetzt spontan gefragt habe, im Zuge der Standorterweiterung hier in Dresden, wird das GlobalFoundries Dresden sein? Weißt du dazu was? Ich habe nämlich nichts gefunden.
Ich habe auch nichts dazu gefunden. Also hier auch nur das Spannende. Continental, halt Zulieferer der Automobilindustrie, auch im Bereich Elektronik, aber auch in anderen Feldern, Reifen. Ja. Und die Meldung ist jetzt bei uns aufgepoppt, aber ist eigentlich schon ein bisschen älter. Deswegen haben wir es ja auch zu den Kurznews gepackt. Also im April ging es schon mal rum. Aumovio, also die Ausgründung der Automobilelektronik. Sitzt in Frankfurt, das ist vielleicht noch spannend, weil du gesagt hast, Chip-Design. Wir hatten ja München mal als großes Chip-Design-Center. Hier ist aber aus der Historie, weil dort einfach viele Leute sitzen, ist auch der Sitz von Aumovio in Frankfurt. Frankfurt am Main, nicht Frankfurt an der Oder.
Ist gut, dass du es nochmal gesagt hast.
Ja, genau. Und ja, einfach mal weiter verfolgen. Der offizielle Börsengang ist, glaube ich, erst im September. Das Unternehmen startet aber gesund und ja, ist ein Aufsplitten von Continental in die verschiedenen Teile. Und für uns ist eben jetzt in Zukunft der Aumovio-Teil am wichtigsten, werden wir einfach weiter verfolgen.
Genau. Weiterverfolgt haben wir auch eine News von Nordic Semiconductor. Ihr hattet ja letzte Woche schon über das Unternehmen gesprochen. Jetzt hat Nordic Semiconductor das US-amerikanische Unternehmen Memfault übernommen. Memfault wurde 2018 in San Francisco gegründet als Startup, das sich auf Cloud-Plattformen für IoT-Geräte spezialisiert hat. Diese Plattformen bieten also Tools zum Beispiel, um Fehlerdiagnose und Monitoring für vernetzte Maschinen zu machen. Also alles das, was Entwickler so brauchen, um eben diese vernetzten Geräte im Betrieb stabil zu halten. Das ist ja jetzt schon der zweite Zukauf von Nordic innerhalb kürzester Zeit. Das Unternehmen hatte gerade Newton AI gekauft. Wie gesagt, ihr habt letzte Woche darüber geredet. Das ist auch ein amerikanisches Unternehmen. Das ist eigentlich ganz spannend, oder?
Ja, genau. Also vielleicht mal ganz kurz dazu, wie finden wir die News? Wir haben verschiedenste Plattformen, auf denen wir gucken und da ist eben schon wieder ein Nordic Semiconductor aufgetaucht mit einer neuen Übernahme. Und ja, zum zweiten Mal also eine Übernahme aus der EU oder aus Europa in Richtung USA und nicht andersrum. Und ich habe dann jetzt auch nochmal geguckt, hatte ich nämlich so auch nicht auf dem Schirm. Der größte Shareholder von Nordic Semiconductor ist der norwegische staatliche Pensionsfonds mit 13%. Also sowas gibt es in Deutschland gar nicht. So ein Pensionsfonds, der sich quasi an Unternehmen beteiligt, ist im Thema von aktienfinanzierter Rente immer mal ein Thema. Aber das ist also super spannend. Der norwegische Staat steht quasi zumindest mit 13% hinter Nordic Semiconductor und das Unternehmen läuft offenbar so erfolgreich, dass es Zukäufe machen kann in der Chipsparte in den USA. Also that's the news sozusagen. Technologisch wollen wir jetzt gar nicht ganz tief reingehen, aber mit auf dem Schirm behalten, Nordic Semiconductor, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, Teil auch von Kintauris etc. Und ansonsten im Bereich Punkttechnologien sozusagen im weitesten Sinne unterwegs.
Ja, und damit kommen wir zur zweiten Kurznews. Texas Instruments plant 60 Milliarden Dollar zu investieren, und zwar in 7 amerikanischen Standorten. Das ist die größte Investition in der Halbleiterfertigung in der Geschichte der USA. Natürlich gibt es in der Pressemeldung auch den obligatorischen Hinweis auf die super Zusammenarbeit mit der Trump-Administration. Davon abgesehen ist es aber tatsächlich ein großes Investment. 60.000 neue Jobs sollen geschaffen werden. Texas Instruments läuft ja, also zumindest aus meiner Wahrnehmung, immer so ein bisschen unter dem Öffentlichkeitsradar. Also es ist nicht so spektakulär wie Nvidia und nicht so, ich will jetzt nicht sagen laut, aber nicht so medienpräsent wie Intel, aber extrem stabiles Unternehmen, ist relevant für die Industrie, für den Bereich Automotive und für sogenannte Embedded-Anwendungen. Dementsprechend hat Texas Instruments auch einen breiten Kundenstamm, das liest man auch in der News, und anders als Nvidia eben eigene Produktionsstandorte. Was fandst du jetzt an der Meldung am spannendsten?
Also nochmal kurz erstmal zur Einordnung. Ja, Texas Instruments ist ein IDM, also haben eigene Produkte wie NXP oder wie Infineon, sind auch mit denen teilweise im Wettbewerb, teilweise ganz schön. Die Meldung war für mich per se jetzt nicht spannend, ist auch nicht das größte Investment in der Halbleiterfertigung in der Geschichte der USA, sondern höchstens in der Geschichte von Texas Instruments. 60 Milliarden ist natürlich trotzdem eine Hausnummer. Aber letztendlich haben sie das so oder so ähnlich auch schon vor einem halben Jahr angekündigt. Ist also gar nicht eine ganz neue News, sondern es ist wieder das Muster, was wir bei Micron gesehen haben, bei GlobalFoundries, einfach schon mal angekündigte Investments nochmal neu anzukündigen, vielleicht leicht aufzuwerten, also man findet zwischen 40 und 60 Milliarden aus dem letzten Jahr Ankündigungen noch mal ein bisschen was draufzupacken, dabei in der Zeitschiene wesentlich unschärfer zu werden, sodass man das also nicht mehr genau sagen kann, was ist jetzt, was kommt jetzt wann wirklich genau dazu. Insgesamt aber eine große Zahl, und das ist alles dank der Trump-Administration.
Du hast es jetzt schon gesagt, in der Zeitschiene ist man etwas unkonkreter. In der News ist ja auch vom amerikanischen Chips Act und der entsprechenden Förderung die Rede. Das ist ja jetzt alles gar nicht mehr so ganz sicher. Gibt es trotzdem für dich Zeichen, die dafür sprechen, dass das dann eben auch so umgesetzt wird? Denn in der Überschrift zur News steht plant.
Ja, ich habe in 2, 3 amerikanischen Quellen, Reuters oder weiß nicht mehr genau, wo es war, tatsächlich diese Art der Einordnung auch gelesen, die würde ich teilen. Die ganze Meldung zielt auch darauf ab, mal eine Flagge zu schwenken und zu sagen, hier Chips Act Förderung, die unter Biden schon versprochen wurden, und für Texas Instruments sind das 1,6 Milliarden, nicht zurückzunehmen. Ja, so werte ich das. Ist ein Signal, wir investieren sogar noch mehr, als wir vielleicht gemacht haben, oder fast genauso viel, aber wir investieren weiter, auch mit einem hohen Verhältnis, also 1,6 Milliarden im Verhältnis zu 60 Milliarden. Ja, es ist eine Förderung, es ist auch eine hohe absolute Förderung, 1,6 Milliarden, aber relativ zu 60 Milliarden ist es jetzt nicht sehr viel, ja? Muss man fairerweise auch mal sagen. Und trotzdem hilft es und ist ein Signal, dass weiter in den USA investiert werden soll und man trotzdem das Geld, was man zugesagt hat, gerne bekommen möchte, so würde ich jetzt sagen.
Na, dann gucken wir mal, was daraus wird. In der vierten Kurznews geht es um das Fraunhofer oder zwei verschiedene Fraunhofer-Institute. Einmal das ISIT. Die haben nämlich mit dem US-Software-Anbieter Silvaco ihre Kräfte gebündelt, eine Kooperation geschlossen. Sie wollen gemeinsam GaN-Leistungschips schneller entwickeln. Solche Chips sind effizienter als klassische Silizium-Chips. Das hatten wir schon ein paar Mal gesagt. Die sind zum Beispiel wichtig für E-Autos, Ladegeräte oder aber auch das Thema erneuerbare Energien. Wir haben also hier wieder eine Verknüpfung zur europäischen Automobilindustrie, aber auch zu Säule 1 des Chips Act. Eigentlich wollen wir uns als Europäer ja unabhängiger von US-amerikanischer Software machen. Wie bewertest du diese Kooperation, auch gerade vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden wirtschaftlichen Spannungen mit den USA?
Ja, also das klingt jetzt so negativ, sehe ich gar nicht so, sondern ISIT ist Teil der FMD, der Forschungsfabrik Mikroelektronik, und Itzehoe, genauso wie Hamburg, ist eben auch ein deutsches Zentrum der Halbleiter, auch Fertigung. Ne? Grüße auch mal in den Norden an dieser Stelle. Und das ist einfach eine Industriekooperation, die Fraunhofer macht mit einer US-amerikanischen Firma. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ist wieder ein Nachweis, dass das Forschungs-Know-how auch hier super ist, weil sonst würde es eine amerikanische Firma nicht in Anspruch nehmen. Es wäre halt schön, wenn auch zukünftig Firmen aus Europa das hier verwerten würden, damit also Steuermittel, die dann aus dem Verkauf auf der Produkte fließen, wieder in Europa landen. Weil auch die FMD und auch die Fraunhofer-Institute sind mit Steuermitteln kofinanziert und dass die erstmal Industriemittel einwerben, auch aus dem nicht-europäischen Ausland, total super. Die komplette Verwertung zum Schluss des Know-hows sollte aber idealerweise in Europa folgen. Und weil wir ja gesagt haben, zwei Neuigkeiten, ISIT und IZM Asset. Beide sind also Teil der sogenannten Apex-Pilotlinie. Der größte Teil der Apex-Pilotlinie steht physisch gesehen im Equipment in Dresden. Und wichtiges Institut ist das IZM Asset, was übrigens diese Woche sein 15-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle an die Manuela Junghähne, die Chefin dort, die auch unseren Podcast hört, das dort in der Festveranstaltung auch gesagt hat, dass wir als Silicon Sachsen einen super Podcast, ja, hat sie, und für einen kleinen Lacher gesorgt hat, weil sie gesagt hat, sie schläft dazu manchmal auch gut ein. Okay. Aber nur aus Erschöpfung, wenn sie es Freitagabend hört. Also da, Manuela, wenn du das hörst, alles Gute.
Gute Nacht.
Und ich schlafe auch bei manchen Podcasts ein. Also alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlichen Glückwunsch nochmal und alles Gute für die nächsten 5 bzw. 15 Jahre Asset hier in Dresden.
Ja, genau. Eine kurze Frage habe ich noch zu dieser Forschungskooperation. Wie ist das denn, weil wir vorhin über Patente gesprochen hatten, wie ist das denn in so einer Forschungskooperation, wenn ein Fraunhofer mit einem amerikanischen Unternehmen gemeinsam was entwickelt, wo liegt dann das Patent?
Es ist tatsächlich hinreichend schwierig, da zu Kooperationsvereinbarungen zu kommen. Spricht nochmal für Fraunhofer, dass sie eben auf der technologischen Seite so ein gutes Angebot haben, dass man auch bereit ist, sich durch die administrativen Hürden an der Zentralverwaltung in München durchzukämpfen. Sorry, wenn das jemand aus München hört, aber das ist tatsächlich nicht ganz leicht. Es ist dafür wasserdicht. Wir machen das wirklich gut. Ist nicht unkompliziert.
Okay. Gut. Und damit gucken wir noch ganz kurz auf die nächste Woche. Ich habe nichts, was jetzt direkt die nächste Woche betrifft, aber ich habe noch den Hinweis auf zwei Business Missions, und zwar nach Japan und Korea, zu denen man sich anmelden kann. Da sind zum Beispiel auch Tickets zu den Semicons Japan und Südkorea mit dabei, aber auch ja Hotelkosten, Meetings etc. Also so ein klassischer Business-Trip im Bereich Halbleiter. Und die Bewerbungen sind bis zum 12. September möglich. Was hast du noch so auf deinem Radar?
Also ich bin die nächsten 14 Tage im Urlaub und deswegen wollen wir erst später wieder aufnehmen. Am 17.07. habe ich vorhin, glaube ich, nicht gesagt, es sind 3 Wochen, aber noch vor unserem nächsten Podcast, gibt es in Den Haag einen Workshop zu dem IPCI mit ausgewählten Industrievertretern. Nach welchen Kriterien die ausgewählt werden, bitte BMWE fragen oder VDE, den Projektträger. Aber das auf dem Schirm behalten und dann bitte mal auch unsere Website mit scannen. Ich darf es mit sagen, am 14.08. gibt es einen Supplier Day bei ESMC. Mhm. Und da gibt es also noch schriftliche Informationen. Ich habe sie Stand heute jetzt noch nicht, aber die kriegen wir sehr zeitnah, denke ich. Also das sind News, die jetzt zwar noch ein bisschen in der Zukunft liegen, aber auf die ich gerne nochmal hinweisen möchte.
Alles klar, genau. Also da immer mal auf www.silicon-saxony.de vorbeischauen. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, wir sind noch mal ganz kurz im Urlaub. Ich sag noch mal, weil ich war ja letzte Woche schon mal kurz weg, aber du bist im Urlaub und ich auch. Deshalb machen wir eine kleine Sommerpause von 3 Wochen. In 4 Wochen sind wir wieder für euch da und fassen dann die News aus dem Juli zusammen. Wenn ihr uns bis dahin vermisst, hört euch doch einfach noch mal die älteren Folgen an. Viele von denen haben immer noch Relevanz. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann bewertet uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, also zum Beispiel Spotify, Deezer oder Apple Podcast, und erzählt eurem Netzwerk gern weiter, was sie hier so Woche für Woche hören können. Für Kritik auch nochmal unsere E-Mail-Adresse redaktion@silicon-saxony.de. Ja, und dann wünschen wir euch ebenfalls erholsame Ferien für alle, die hier in Sachsen schon Ferien haben, für die anderen dann etwas später. Dir, lieber Frank, wünsche ich auch eine tolle Zeit in den Staaten, komm gesund zurück und ich bin gespannt, was du so erzählen wirst.
Ja, da werden wir uns spätestens in 4 Wochen dann wieder dazu allen Hörern wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.
Genau, bis bald. Ciao, ciao.